Heute Morgen ist das Thema der Glaube, der Glauben der Hirte oder der Hirten. Die Hirten haben in der Weihnachtsgeschichte eine recht zentrale Bedeutung. Ihnen wurde eigentlich fast als erstes offenbart, dass das Jesuskind geboren ist. Und trotzdem wird es nachher ganz ruhig und still um diese Hirten und man liest nichts mehr. Es ist einfach vorbei. Und vielleicht ist doch etwas geblieben in den Herzen dieser Menschen. Ich glaube es und ich hoffe es. Diese Gruppe von Menschen hat eine ganz übernatürliche Erfahrung gemacht. Ganz speziell. Und ich möchte euch mitnehmen in diese Geschichte hinein und sie euch vorlesen aus dem Lukas Kapitel 2, Vers 8 bis 20. Und kommt doch einfach mit. In der gleichen Nacht hielten sich ein paar Hirten draußen auf dem freien Feld Wache bei ihren Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Sie erschraken sehr und hatten Angst. Aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr müsst euch nicht fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Heute ist in der Stadt Davids euer Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Plötzlich waren sie von ganzen Heerscharen des Himmels umgeben, die alle Gott lobten und riefen: Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden den Menschen im Land, auf denen sein Gefallen ruht. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Sehen wir uns an, was da geschehen ist und was der Herr uns sagen ließ. Schnell brachen sie auf und fanden Maria und Josef und auch das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es gesehen hatten, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen sie sprachen, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten berichteten. Maria aber bewahrte das Gehörte in ihrem Herzen und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten gingen dann wieder zurück zu ihren Herden. Sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war genau so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hat. Was für eine Geschichte. Ein Punkt, der hat mich begeistert. Die Hirten haben immer wieder darüber geredet, was sie erlebt haben. Sie haben es geteilt und haben das anderen weitergegeben. Und alle, die das gehört haben, wunderten sich, was die Hirten ihnen berichtet haben. Was für eine Geschichte. Als pietistischer Theologe stelle ich natürlich eine ganz wichtige Frage. Haben sich die Hirten bekehrt? Sind sie gerettet? Und warum? Sind sie Christen geworden? Haben sie sich taufen lassen? Ich weiß es nicht. In der Bibel ist die Berichterstattung über die Hirten mit diesen Sätzen einfach fertig. Ich habe dann darüber nachgedacht, was sind echte Jünger Jesu? Und ich bin mal so die Apostel durchgegangen und ich habe unter den 12 Aposteln keinen Hirten gefunden. Hat mich schon etwas verunsichert, oder? Also ich hätte mir schon denken können, dass da vielleicht die kleinen Kinder, die da zur Krippe gegangen sind, als Söhne oder Töchter der Hirten, dass die dann einmal unter den Jüngern zu finden gewesen wären. Aber sind sie nicht. Ich weiß nicht warum. Aber ich bin mal durchgegangen, was für Berufe, dass wir unter den Aposteln haben. Von den 12 Aposteln sind uns 5 Berufe bekannt. Die anderen 7, von denen wissen wir nicht, was sie vom Beruf waren. Wir wissen von Petrus und Andreas, dass sie Fischer waren. Wir wissen von Jakobus und Andreas, dass sie Netze geflickt haben, also Netzmacher waren. Und wir wissen von einem gewissen Matthäus, der Zöllner gewesen ist. Merkt man übrigens in seinem Evangelium ganz gut. Dort ist alles mit Zahlen und fast listenmäßig festgehalten. Wenn ein Hirte dabei gewesen wäre, hätte das etwas verändert? Vielleicht schon. Jesus braucht ja das Bild des Hirten immer wieder. Zum Beispiel in Johannes 10, 11, wo er sagt, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Eine ganz wichtige Stelle. Oder dann einige Verse später, und ich möchte euch das gerne vorlesen, weil ich so begeistert bin, was Jesus da sagt. Johannes 10, 14 bis 19. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe. Und meine Schafe kennen mich. So wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Vater-Sohn-Beziehung. Und ich setze mein Leben für die Schafe ein. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Pferch sind. Schnell als Erklärung dazwischen, von wem spricht er? Dieser Pferch, das sind die Juden. Der andere Pferch, das sind die Heiden. Dazu gehören wir. Einfach zum das Erklären, dass ihr da nicht allzu lange euch den Kopf zerbrechen müsst. Auch sie muss ich herführen, sagt Jesus. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine einzige Herde unter einem Hirten sein. Und weil ich mein Leben hergebe, liebt mich mein Vater. Ich gebe es her, um es wieder an mich zu nehmen. Niemand nimmt es mir, sondern ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es zu geben und die Macht, es wieder an mich zu nehmen. So lautet mein Auftrag, den ich von meinem Vater erhalten habe. Und dann für mich sehr interessant noch den letzten Satz. Ich gehöre nicht direkt dazu, aber es ist interessant, dass das da steht. Als Jesus das den Leuten gepredigt hat, steht, wegen dieser Worte entstand ein Zwiespalt unter den Juden. Das heißt, die haben schon verstanden, was es mit den Herden und den Hürden und so und den anderen auf sich hat. Das war ihnen nicht so genehm. Und das ist vielleicht bei uns auch manchmal so, dass wir sagen, ja, also das sind wir, die guten Schafe, oder? Die Braven, die 99, die zu Hause bleiben, oder? Und das eine, das dann davonläuft. Ich möchte euch zu einigen Gedanken einfach einladen. Auch wir haben in der Gemeinde Hirten. Wir haben ja den fünffältigen Dienst, da ist ein Hirte dabei übrigens auch. Und wir haben die Hirten, denen die Engel auf ganz eindrückliche Weise begegnet ist. Und die eine spezielle Art, auch denke ich, von Gott Erkenntnis mit auf den Weg bekommen haben. Und wir haben dann circa 30 Jahre später die Jünger, die um Jesus herum sind. Die 12, die 60 oder 72 und dann auch noch mehr. Wir haben die Berufe, haben wir schon festgestellt, 5, die eine Prägung hatten, die anders war als die Prägung eines Hirten. Die Hirten Was machen die? Die schauen einfach, dass den Schafen nichts passiert. Und wenn eines verletzt ist, dann trösten sie und dann versuchen sie da Gutes zu tun. Die Hirten sind die Bewahrer, denke ich, auch der Botschaft, welche sie auf ihrem Herzen tragen. Sie sind Menschen mit einer großen Empathie, sagt man heute, oder? Die mitspüren, mitfühlen können. Die Apostel, die Jünger, die hatten einen ganz anderen Charakter, oder? Sie waren Verkündiger des Evangeliums. Sie waren Haudegen ein Stück weit, oder? Wenn wir an den Paulus denken, an den Silas, an Timotheus. Das waren Macher. Die Hirten, die waren Bewahrer der Botschaft. Und ich denke, es ist auch heute noch genauso in unseren Gemeinden. Wir haben die Hirten, die Bewahrer sind, die halt nicht so viel bewegen. Und wir haben diejenigen, die Macher sind, die vorangehen und die sich einsetzen. Hirten haben die Aufgabe, sich um die verletzten Schafe zu kümmern, darauf Acht zu haben, dass alle zusammenbleiben und keines davonläuft, und haben auch den Auftrag, dass keines dem Wolf zum Opfer fällt. Aber dann haben wir die Fischer und die Netzmacher und viele andere Berufe, denke ich, die sich darum kümmern, dass Menschen gefischt werden, die Menschen Fischer sind, die hinausgehen, die reiche Beute machen möchten, dass die Menschen überhaupt gerettet werden und überhaupt zu dieser Herde dazukommen. Frage, darf man diese beiden gegeneinander ausspielen? Ich denke, das wäre ungerecht, oder? Es sind zwei verschiedene Aufgaben. Die einen säen und die anderen ernten, die einen pflanzen und die anderen pflegen. Die Hirten, heißt es, gingen dann wieder zurück zu ihren Herden und sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen haben. Und ich denke, lassen wir es damit gut sein. Es ist etwas in ihr Leben hineingekommen, das ihnen geholfen hat, ihren Blick weg von den Schwierigkeiten dieser Erde zu nehmen und aufzublicken zu Gott. Und ich bin fest davon überzeugt, dass da etwas passiert ist in diesen Herzen. Dass die Hirten vielleicht auch von ihrem Intellekt her nicht so gut kommunizieren konnten. Sie konnten darüber reden, was sie gespürt und gefühlt haben. Aber das irgendwo psychologisch genau zu erklären, das lag ihnen sicher fremd. Der Engel hat ihnen etwas mitgegeben, das ganz wichtig war für ihr Leben. Und ich denke, das ist auch in der heutigen Zeit wichtig, weil die Zeit damals in Bethlehem ist ähnlich wie die Zeit heute. Müsst mal vergleichen. Was hat Gott ihnen mitgegeben? Ihr müsst euch nicht fürchten, denn ich bringe euch gute Nachricht, über das sich das ganze Volk freuen wird. Und dann der folgende Satz, er ist vielleicht heute nicht so wörtlich zu nehmen. Heute Nacht ist in der Stadt Davids euer Retter geboren worden. Er ist der Messias, der Herr, würde ich heute eher sagen. Der Tag des Herrn ist nahe gekommen. Welcher ist der Messias, der Herr, der die Welt erretten wird? Im Gegensatz zu dieser Botschaft hatten die Apostel und die Jünger einen ganz anderen Auftrag. Als Fischer waren sie sich gewohnt, unermüdlich auf den See Genezareth hinauszufahren, ihre Netze auszuwerfen. Und wenn sie nichts gefangen haben, haben sie weitergefischt und weitergefischt und weitergefischt. Und wenn sie immer noch nichts gefangen haben, dann waren sie traurig, sind ans Ufer gefahren und in der nächsten Nacht wieder losgezogen. Weil das ihr Beruf war, ihre Aufgabe. Wenn sie Fische gefangen haben, haben sie die guten und die schlechten aussortiert, das wissen wir. und sie haben sie gereinigt. Also wir würden heute sagen ausgenommen, aber ausgenommen ist, hat einen schlechten Eindruck, oder? Aber sie haben sie gereinigt, sie haben sie bereit gemacht, zubereitet, Tag für Tag, immer wieder von Neuem, unter dem Einsatz ihres Lebens haben sie das getan. Ich darf im ISDL ja Fachmentor für Kirchengeschichte sein und fürs Neue Testament. Und einer meiner Studenten schreibt über Charles Studd, dem Gründer der Weltevangelisations-Crusade WEC, die ja in Männedorf ihren Schweizer Sitz hat. Und es hat mich begeistert, was ich in der Arbeit von diesem Studenten über Charles Studd, das Glaubensleben, gelesen habe. Und ich möchte mit euch einige Dinge einfach teilen, einige Auszüge. Charles Studd schreibt über sich selber, als er noch ein Jugendlicher war. Ich bin in der Church of England aufgewachsen und war ziemlich religiös. So dachten die meisten Leute. Ich wurde in die Kirche gebracht und getauft. Und nach einiger Zeit wurde ich konfirmiert. Ich ging regelmäßig zum Gottesdienst. Aber ich wusste nichts über Jesus Christus. Ich wusste ein wenig über ihn, so vielleicht, wie man ein wenig über einen Präsidenten weiß. Aber ich kannte ihn nicht. Es gab keinen Moment in meinem Leben, in dem ich jemals daran gezweifelt hätte, dass er der Sohn Gottes sei und dass Jesus Christus der Erlöser dieser Welt ist. Aber ich kannte ihn nicht als meinen persönlichen Erlöser. Wir Jungen wurden dazu erzogen, regelmäßig in die Kirche zu gehen. Aber es war wohl eher eine Art von Religion. Der Glaube hatte kaum eine Bedeutung. Manchmal war es für mich so wie Zahnschmerzen, der vorübergeht. Wir waren traurig, wenn es Sonntag geworden war. Und wir waren froh, wenn es wieder Montag wurde. Der Sabbat war für uns der langweiligste Tag der ganzen Woche. Aber das nur, weil wir das falsche Ende der Religion bzw. des Glaubens erwischt haben. Spannend, oder? Könnt ihr nachfühlen. Nachdem sich der Vater von Charles radikal bekehrt hatte, er war bei Moody an einer Evangelisation, lud der Vater den Evangelisten Wetherby nach Hause ein. Der Wetherby, der war ziemlich fromm. Und das hat die beiden Studd-Brüder geärgert, beziehungsweise sie haben sich herausfordern lassen und sie sind übereingekommen, dass sie dem Evangelisten einen bösen Streich spielen wollten. Der aber misslang gründlich. Und es war klar, wer dahinter steckte. Und so hatten die beiden Jungen Schuldgefühle. Sie waren entlarvt worden. Und Wetherby reagierte jedoch ganz anders, als sie es erwartet haben. Sie haben erwartet, dass Wetherby ihnen eine Standpauke halten würde und mit ihnen schimpfen würde. Das hat er aber nicht getan. Sondern hat die Gunst der Stunde genutzt, mit jedem dieser beiden Brüder ein ernsthaftes Gespräch zu führen. Und Charles berichtet über dieses Gespräch Folgendes. Wetherby fragte, sind Sie Christ? Ich sagte, ich bin nicht das, was Sie einen Christ nennen. Ich habe an Jesus Christus geglaubt, seit ich klein war. Aber natürlich glaube ich auch an die Kirche. Ich dachte, mit dieser knappen Antwort würde ich ihn loswerden. Er aber blieb standhaft und sagte, sehen Sie, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Glaubst du, dass Jesus Christus gestorben ist? Charles sagte, ja. Glaubst du, dass er für dich gestorben ist? Charles sagte ja. Wardaby fragte ihn, glaubst du auch an die andere Hälfte des Verses, dass sie ewiges Leben haben? Nein, sagte ich, das glaube ich nicht. Er sagte, glauben Sie nicht, dass Sie ein wenig inkonsequent sind, wenn Sie die erste Hälfte des Verses glauben und die andere Hälfte nicht? Ich nehme an, das bin ich. Nun, sagte er, werden Sie immer inkonsequent sein? Nein, sagte ich, ich nehme an, nicht immer. Er fragte, werden Sie jetzt konsequent sein? Ich sah mich in die Enge getrieben und dachte, wenn ich ihm diesen Raum meiner Inkonsequenz lasse, werde ich meine Selbstachtung verlieren. Und ich sagte, ja, ich werde konsequent sein. Verstehen Sie denn nicht, dass das ewige Leben ein Geschenk ist? Und er fuhr weiter, was tun Sie, wenn Ihnen jemand zu Weihnachten ein Geschenk macht? Und Charles antwortete, ich nehme es an und sage Danke. Und er sagte, sagen Sie jetzt Danke zu Gott für dieses Geschenk? Da ging ich auf die Knie und dankte Gott. In diesem Moment kam Freude und Friede in meine Seele. Von da an wusste ich, was es heißt, wiedergeboren zu sein. Und die Bibel, die mir vorher trocken und langweilig vorgekommen war, war plötzlich alles für mich. So, und nun könnt ihr denken, Menschenfischer müsste man sein, dann wäre man ein richtiger Christ, oder? So wie dieser Wardaby oder wie dann später auch Charles Dad. Ich bin nicht ganz sicher. Könnte es nicht auch gut sein, eben ein guter Hirte zu sein, der diese Botschaft in seinem Herzen bewahrt und weitergibt an seine Familie? Sie teilt mit seinen Söhnen und Töchtern, mit seinen Eltern, mit dem Ehepartner. Ganz egal, ob du eher ein Fischer bist oder eher ein Hirt, vielleicht sogar ein Apostel oder ein Lehrer, es kommt nur darauf an, dass du deine Berufung verstehst. Dass du in deiner Berufung, die Gott dir gegeben hat, lebst, aber dort mit 150%igem Einsatz. Deine Berufung besteht aus mehreren Teilen. Und ich möchte das einfach euch mitgeben in diese Weihnachtszeit. Jesus Christus ist für deine Schuld gestorben, damit du Gnade vor Gott findest. Das ist die erste Berufung, die du hast. Die zweite Berufung, die über deinem Leben steht, ist, Jesus Christus ist für dich gestorben, damit du ewiges Leben und Gemeinschaft mit Gott hast. Die dritte Berufung dafür ist, dass du deinem Vater im Himmel dafür ganz einfach Danke sagst. Danke mit deinem ganzen Leben. Und die vierte Berufung, die ist vielleicht etwas schwieriger, aber ich habe sie mir aufgeschrieben. Die vierte Berufung ist die, dass du es nicht zulassen kannst und willst, dass deine Nachbarn, dass deine Eltern, dass deine Kinder und deine Arbeitskollegen zur Hölle fahren, weil sie dann auf ewig verloren sind. Es ist nur ein Zeichen der Dankbarkeit Gott Vater gegenüber, wenn du deine Berufung wirklich wahrnimmst. Und da gehören alle vier Punkte dazu. Und ganz egal, ob du Fischer, Hirte, Lehrer, Apostel, geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter bist, es ändert sich nichts an dieser Berufung. Charles Dutt schrieb einmal darüber: Ich wusste zwar, dass Jesus Christus für mich gestorben ist, aber ich habe nicht verstanden, dass ich nicht mehr mir selbst gehöre, wenn er für mich gestorben war. Erlösung bedeutet zurückkaufen. Wenn ich also zu ihm gehöre, muss ich entweder ein Dieb sein und das behalten, was mir nicht gehört, oder ich muss Gott alles zurückgeben, was ihm gehört. Als ich erkannte, dass Jesus Christus für mich gestorben war, fiel es mir nicht schwer, alles für ihn aufzugeben. Es schien mir etwas ganz Normales zu sein. Es war eine ganz gewöhnliche Ehrlichkeit mir selber gegenüber. Und Charles Dutt wollte das nicht verpassen, was der reiche Jüngling verpasst hat. Der reiche Jüngling ist seinen Weg gegangen. Charles Dutt hat diese Herausforderung angenommen. Und er sagt, Gott hat versprochen, das Hundertfache von allem zu geben, was wir ihm geben. Und da kommt der Mathematiker wieder zum Tragen. Das Hundertfache ist wie viel Prozent? Wer ist schnell im Kopf rechnen? 100%. Nein, 10.000%. 10.000%. Und wie viel Prozent kriegst du auf der Bank? Vergiss es. Das heißt doch nichts anderes, als wenn du bei Gott investierst und 10.000% Interest Rate, heißt das auf Englisch, oder kriegst, dann lohnt sich das bei weitem, bei weitem. Und ich glaube einfach, dass es sich lohnt, das Leben ganz Gott hinzugeben. Und ich möchte mit einer kleinen Anekdote zum Schluss oder abschließen. Charles hat dann geheiratet, eine offensichtlich sehr hübsche und nette Frau, die mit ihm diesen Weg gegangen ist, die Priscilla. Und an ihrem Hochzeitstag haben sie etwas Spezielles gemacht. Sie haben eine Schleife aufgehängt, wo drauf stand über ihrem Hochzeit: Vereint im Kampf für Jesus. Und ihr Trauversprechen war hatte unter anderem folgenden Satz oder beinhaltete den folgenden Satz: Wir werden einander nie behindern, Gott zu dienen. Wir werden einander nie behindern, Gott zu dienen. Was glaubt ihr, ist das radikal? Schon. Vielleicht könntet ihr auch mal Kirchengeschichte studieren oder ein Semester besuchen oder wenigstens die Geschichte von Charles Dutt nachlesen. War der Glaube der Hirten nicht auch radikal? Ich denke schon. Ich hoffe es. Ich erwarte es. Aber auf ihre Weise, in ihrem Umfeld, mit ihren Möglichkeiten. In der jüdischen Tradition, und das waren ja die Hirten, die dort auf dem Feld waren, die gehörten zum jüdischen Volk, war es ganz klar, dass es Vater-Sohn-Beziehungen gibt. Und da gibt man alles weiter, ohne Vorbehalt. Der Vater war bereit, seinen Sohn zu fördern mit allem, was er hatte. Nicht nur mit dem Geld. So mit all seinen Erfahrungen, mit all seiner Weisheit, mit all seinem Wissen. Und bei der Mutter-Tochter-Beziehung war es dasselbe. Man gibt alles weiter, was man hat, und behält nichts für sich, um zu sehen, wie der andere einen Fehler macht. Kommt gar nicht in Frage. Und so wünsche ich mir, dass es überall stattfindet. Dass wir die Botschaft, die Christus uns gegeben hat, mit den anderen teilen, ohne auch nur eine Kleinigkeit zurückzubehalten. Ich fasse zusammen, ob du eher zu den Hirten gehörst oder eher zu den Fischern, zu den Pionieren, spielt eigentlich gar keine Rolle. Es kommt nur darauf an, dass du radikal bist. In deinem Glauben, in dem, was Gott dir geschenkt hat. Dass du radikal bist, ihm das zurückzugeben, was er dir eh geschenkt hat. Damit er es mit 10.000% dir wieder zurückgeben kann. Und das kann nur ein frohes, glückliches und dankbares Leben sein. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Was wir alle haben, egal ob wir Hirten, Fischer oder Pioniere sind, was uns auch verbindet und was uns ausrichtet auf das, was das Evangelium in uns bewirken möchte, denke ich, ist das, was im Lukas-Evangelium geschrieben steht. Sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Und so wünsche ich euch allen eine Adventszeit, eine Zeit der Vorbereitung, auch in einer Zeit, in der alle Zeichen der Weltgeschichte auf Sturm stehen und wo wir uns bedroht fühlen können, aber wo dieses eine in Christus Platz hat, dass ihr mit den Hirten einstimmen könnt. Gott zu loben und zu preisen für alles, was ihr gehört und gesehen habt.